Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Beyond Sports-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Habt ihr schon mal von einer Sportart gehört, bei der man eine Kugel über Feldwege und Landstraßen wirft? Genau das ist Boseln, ein traditionsreicher Sport aus Norddeutschland. Boseln ist aber mehr als nur Weitwurf. Es ist ein echtes Mannschaftsspiel, bei dem Taktik, Technik und eine Portion Gelassenheit gefragt sind. In Norddeutschland und besonders in Ostfriesland gehört es seit Jahrhunderten zur Kultur. Egal ob als ernsthafter Wettkampfsport oder als gesellige Tradition mit Freunden.
Bei uns zu Gast im Podcast war mit Marco Andresen ein waschechter Ostfriese, der den Boselsport schon seit seiner Kindheit ausübt. Marco spielt für den KBV Holtgast und hat mit seinem eingespielten Team schon einiges erreicht, aber auch noch einiges vor. Wir sprechen mit ihm über den Spielablauf beim Boseln, warum Ostfriesland perfekt geeignet für diesen Sport ist und wie sie junge Menschen für den Sport begeistern wollen. Freut euch auf spannende Geschichten, echte Insider-Einblicke und sogar den einen oder anderen Tipp, falls ihr selbst mal eine Boseltour planen wollt. Also, Kugel in die Hand, Ziel ins Auge gefasst und los geht's. Viel Spaß mit dieser Folge. Servus Marco, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Moin.
Ja, lieber Marco, du bist uns ja heute per Zoom aus Ostfriesland zugeschaltet. Das freut uns natürlich, dass wir heute eine Aufnahme mit dir haben, aber dadurch, dass du natürlich nicht im Studio bist, muss der Olli wieder die Losfee spielen und wird jetzt eine Frage aus dem Fragensäckchen für dich ziehen und sie dir jetzt vorlesen.
Was war dein größter sportlicher Erfolg abseits der eigenen Sportart?
Ja, ich spiele nebenbei noch Fußball. Jahrelang gespielt. Da habe ich leider als Spieler nicht, sondern ich bin jetzt im Vorstand, weil ich durch eine Verletzung nicht mehr spielen kann. Aber da war abseits des Boseln so für mich der größte Erfolg unsere Meisterschaft und den Aufstieg. Vor allem, weil wir da den Vorstand erneuert haben und ich mit im Vorstand war.
Okay, und das ist auch ein Erfolg, an den du dich dann auch gerne zurückerinnerst, abseits deiner eigenen Sportart?
Ja, auf jeden Fall. Also seitdem wir das da gemacht haben und den Vorstand erneuert haben, ist das unser größter Erfolg gewesen. Wir sind ein ganz kleiner Fußballverein mit nur ein bis zwei Mannschaften. Also jetzt haben wir nur noch eine. Und das ist schon also für mich ein großer Erfolg abseits des Bogens.
Schön. Bist du generell dann auch so im Alltag Fußballfan? Hast du eine Mannschaft, die du auch verfolgst?
Nee, so eine richtige Mannschaft habe ich nicht. Also kein Bundesliga-Team oder so. Ich finde den Sport interessant und ja, das ist der Verein hier vor Ort. Das ist mein Verein.
Das ist ja auch schön, einfach mal auch so diesen regionalen Bezug zu haben. Cool. Haben wir direkt was gelernt, Marco. Aber lass uns mal zu Beginn eine Tradition bei euch besprechen, die viele unserer Zuhörer wahrscheinlich gar nicht kennen und die für die Podcast-Folge durchaus von Relevanz ist. Was ist denn eine Kohlfahrt?
Ja, eine Kohlfahrt ist Boseln teilweise, ist aber mehr so für Hobby, für Betriebsausflüge. Bei der Kohlfahrt geht es tatsächlich darum zu wandern, sage ich mal. Man nimmt sich einen Bollerwagen mit Getränken und danebenbei wird dann geboselt. Und am Ende, deswegen der Name Kohlfahrt, trifft man sich zum gemeinsamen Grünkohlessen. Und das sind ja so Veranstaltungen halt für Unternehmenspflege oder ähnliches, Weihnachtsfeiern. Und da wird eine Kohlfahrt dann gemacht.
Steht es dann bei dir alljährlich auf dem Programm? Ist es so ein Ding, auf das man sich immer total freut?
Nee, tatsächlich nicht. Also bei uns ist die Kohlfahrt nicht so bekannt. Mhm. Das ist eher so Richtung Oldenburg. Das ist ein bisschen entfernt von uns. Da wird das mehr zelebriert. Bei uns machen wir vielleicht mal ein sogenanntes Strukbessenschmieden. Das ist plattdeutsch, das heißt Strauchbesen werfen. Da hat man einen alten Besen, der wird zusammengebaut aus Sträuchern. Und damit wirft man dann, geht mit dem Bollerwagen los und trifft sich dann zusammen.
Das hört sich richtig cool an. Kannst du uns noch mal sagen, wie genau man das nennt? Weil ich habe es nicht akustisch nicht ganz genau verstanden.
Strukbessen schmieden. Das ist die plattdeutsche Übersetzung für Strauchbesen.
Ja. Okay, sehr cool. Sehr cool. Wieder was gelernt Ja, und lass uns mal auch noch so ein bisschen geografisch Licht ins Dunkle bringen. Also du bist ja Ostfriesländer, aber was gehört eigentlich alles zum Ostfriesland?
Genau, Ostfriese bin ich und das Ostfriesland ist von Wittmund bis Leer bei uns ganz oben im Nordwesten Niedersachsens. Es gehören 6 der ostfriesischen Inseln dazu und die Region hier ist geprägt von Landwirtschaft, also sehr geringe Einwohnerdichte. Hier stehen auch keine großen Häuser, hier sind meist Siedlungen und Dörfer mit Einfamilienhäusern. Und dadurch, dass wir sehr flaches Land haben, haben wir auch sehr lange, gerade Straßen und die sind prädestiniert fürs Bosse.
Sehr cool, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wir kommen ja hier aus dem Schwabenländle, also sind ja schon auch dann so gesehen weit entfernt vom Ostfriesland. Was würdest du sagen, was habt ihr denn so für eine Kultur? Also wie seid ihr so drauf?
Also der Ostfriese an sich ist eigentlich sehr ruhig. Also wenn man sich begrüßt und man trifft Leute, dann kommt da ein Moin raus und das war's. Aber ansonsten würde ich sagen, dass wir trotzdem sehr herzliche Menschen sind, obwohl man das erst nicht ansieht. Eigentlich sehr stumpf, auch vom Humor her. Also ich mag es hier, ich bin hier aufgewachsen. Es ist nicht so laut wie in großen Städten, es ist eher ruhig hier oben. Und es gibt viele so kleine Traditionen, wie jetzt das Boseln, die Teezeremonie, dass man sich nachmittags zusammensetzt und Tee trinkt. Das gehört alles zum Ostfriesland.
Hört sich irgendwie so richtig so gesellig an und einfach, ja, hat man einfach Lust drauf irgendwie, ne?
Vor allem kommt es mir irgendwie so vor, als ob wir hier heute was lernen über ein Land, das ich noch gar nicht kenne. Und es ist cool, mal durch den Podcast auch verschiedene Regionen Deutschlands irgendwie abzuklappern und einfach ein bisschen mitzubekommen, wie ist es da mit dem Leben. Ganz anders als hier.
Warst du schon mal persönlich bei uns im Schwabenländle?
Ja, ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht in Baden-Württemberg bei der Bundeswehr.
Cool.
Und da habe ich 9 Monate lang da unten quasi gelebt. Da habe ich schon viel von mitbekommen.
Und wie hat es dir gefallen?
Ah, es ist anders, ne? Man muss sich dran gewöhnen. Vor allem, es hat bei euch ja so gut wie jeder einen Dialekt. Und die Ausbildung, die ich da gemacht habe, da kommen aus ganz Deutschland alle zusammen. Da hat man den Berliner da hat man den Schwaben da, den Bayern. Und es ist ganz interessant, aber man muss sich auch dran gewöhnen, wenn man von hier oben kommt.
Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen auch über die Kohlfahrt geredet und es ist ja, jetzt, du hast ja gemeint, es ist jetzt nicht unbedingt was du des Öfteren machst, aber trotzdem ja auch eine Tradition, die mit dem Boseln verbunden ist. Und jemand, der sich bei Kohl ein bisschen auskennt, weiß ja, dass Kohl ja etwas ist, was im Winter wächst. Und kann man dann sagen, dass Boseln, dadurch, dass es ja auch mit dieser Kohlfahrt so ein bisschen verbunden ist, gewissermaßen so indirekt auch ein Wintersport ist?
Ja, also der größte Teil spielt sich tatsächlich im Winter ab. Der Liegenbetrieb ist von September bis März. Es ist aber nicht nur im Winter. In der Zwischenzeit von März bis September sind Einzelmeisterschaften. Also da ist kein Mannschaftsboseln, sondern da treten die Sportler in den Disziplinen einzeln an und messen sich dann gegenseitig.
Ja, Marco, bevor wir ein bisschen tiefer in deine Sportart eintauchen, wie bist du denn persönlich zum Boseln gekommen und was fasziniert dich so sehr daran?
Also ich bin mit 5 oder 6 Jahren habe ich angefangen, im Verein zu boseln. Durch meine Eltern, durch die Großeltern, weil die schon immer geboselt haben, fängt man da auch mit an. Es macht dann halt Spaß. Man geht mit seinen Kumpels los, die man aus der Schule kennt, geht boseln. Und so geht es dann immer weiter. Ich habe jetzt auch in der Mannschaft immer noch sehr viele, mit denen ich mit 5 Jahren schon angefangen habe zu boseln und die das so weit fortgeführt haben, dass wir jetzt immer noch zusammen boseln.
Und was fasziniert dich so sehr an dem Sport?
Ja, es ist der Zusammenhalt in der Mannschaft erstmal, dass man kämpft untereinander, also erstmal für sich selber und dann im Endeffekt ein Mannschaftsergebnis da stehen hat und sagt so, wir haben als Mannschaft gewonnen und jeder hat sein Bestes gegeben. Und das Boseln an sich ist ein guter Zusammenschluss aus Kraft, Ausdauer, Präzision. Man muss ein bisschen nachdenken hier und da. Man muss sich auch mit seinen Mannschaftskollegen kurz absprechen, wie läuft das hier, was wollen wir da machen. Also das ist eigentlich sehr aufwendig, das Boseln. Das ist keine einfache Sportart. Und das fasziniert halt, wenn man da als Kind mit aufgewachsen ist und das alles so gelernt hat.
Heißt aber auch, dass der Sport vor allem durch die ganzen Familientraditionen am Leben erhalten wird, oder?
Ah, nicht nur. Es gibt seit Jahren auch ganz viele Neueinsteiger, Quereinsteiger oder Leute, die nach der Jugend aufgehört haben, weil es beruflich nicht mehr ging und jetzt nach einigen Jahren wiederkommen. Es sind nicht immer nur Familien, die da untereinander sind, sondern auch ganz viele Neueinsteiger, wo die Kinder das ausprobieren, denen gefällt das Und die lernen natürlich dadurch auch neue Freunde kennen, den ganzen Zusammenhalt im Verein.
Kannst du es mal so ein bisschen näher bringen, was der Sport zum einen für dich, aber zum anderen auch so für die ganze Region in Ostfriesland bedeutet?
Ja, also der Sport hier in Ostfriesland, Boseln, ist jedem bekannt. Jeder kennt es. Es gibt Meisterschaften, es gibt Veranstaltungen, dass man mit einem kleinen Geldeinsatz, wenn man am besten boselt, auch viel Geld verdienen kann. Da kann sich jeder anmelden. Es gibt auch Veranstaltungen, wo Hobbymannschaften sich anmelden können. Da hat man teilweise Profis, die auch aus den Ligenbetrieben kommen. Da gibt es aber dann auch Hobbymannschaften, wo sich einfach eine Straße, die Älteren aus der Straße sich getroffen haben und sagen, wir machen jetzt mal eine Mannschaft und machen da mit. Und so kommt eigentlich jeder, der hier oben wohnt, irgendwann mit Boseln in Berührung.
Wenn du jetzt Boseln in einem Satz beschreiben müsstest, der Nicht-Ostfriesen überzeugt, wie würde er lauten?
Ich würde sagen, Boseln ist der Zusammenschluss aus Kraft, Ausdauer, Intelligenz und Präzision. Das sind alles so Eigenschaften, die man fürs Boseln braucht und die man sich antrainieren sollte, damit man ein richtig guter Bosler wird.
Aber eine Besonderheit ist ja auch, dass Boseln ja oft auf Straßen oder in der Natur stattfindet. Also, wie funktioniert das? Sperrt ihr dann extra die Straßen ab oder wie kann man sich das vorstellen?
Das findet auf Straßen statt, aber das sind wenig befahrene Straßen hier, die ausgewählt werden extra dafür. Da wird eine Genehmigung für geholt vom Landkreis und dann darf man da boseln zu bestimmten Zeiten. Abgesperrt wird dann nicht. Abgesperrt wird manchmal, wenn wir größere Veranstaltungen haben. Wir haben bei uns vom KBV Holtgast das Dirt-Boseln einmal im Jahr und da kommen 50 Mannschaften mit jeweils 5 Werfern. Also hat man da eben 300 Leute ungefähr auf der Straße. Und dann wird die Straße tatsächlich tagsüber abgesperrt, damit die Veranstaltung durchgeführt werden kann.
Und ansonsten spielt ihr einfach, während da mehr oder weniger der normale Straßenverkehr stattfindet.
Genau, also man kann sich das so vorstellen, wir gehen 2 bis 2,5 Stunden auf die Straße boseln und dann kommen da, ich würde mal schätzen, so 15 Autos im Schnitt durch. Dann wartet man halt kurz, lässt die Autos durchfahren oder das Auto durchfahren und dann macht man weiter.
Das ist cool. Das kann man halt auch nur da machen, wo es halt nicht viel befahren ist, ne? Das geht halt bei euch ganz gut im
Genau.
ländlichen Gebiet. Ja, schön. Dann wollen wir jetzt mal deinen Sport Boseln noch so richtig kennenlernen. Wir haben jetzt ja schon so ein paar Randfakten von dir gehört. Aber wie läuft denn so ein typisches Spiel beim Boseln ab? Erklär uns das doch mal.
Also im Wettkampf hat man Mannschaften, die gegeneinander werfen, jeweils mit 4 Werferinnen oder Werfern. Und dann gibt es zum Beispiel bei uns Männermannschaften. 4 von diesen Mannschaften, also 16 Leute gegen 16 Leute, immer in Vierergruppen gegeneinander. Wir haben 2 verschiedene Kugeln beim Boseln. Das ist eine sehr weiche Gummikugel und eine Holzkugel, nennen wir sie. Die war früher aus Holz, ist heutzutage aber aus härterem Kunststoff. Mit diesen beiden Kugeln wird geworfen, jeweils 2 Mannschaften mit Gummi, 2 Mannschaften mit Holz gegen die Gegner. Und dann gibt es einen festgelegten Startpunkt, es gibt einen Wendepunkt. Unsere Boselstrecke ist 3,3 Kilometer lang. Und dann gehen wir los, werfen von dem festen Startpunkt weg. Und die Kugel, die weiterkommt, also unser Mann wirft ab, der gegnerische Mann wirft ab. Die Kugel, die weiterkommt, hat dann eine Führung geholt, nennen wir das. Und dann ist die zurückliegende Kugel die nächste, die geworfen wird. Und immer so weiter. Immer die Kugel, die zurückliegt. Und sollte es dann irgendwann der Fall sein, dass die führende Mannschaft, die die Führung hat, geworfen hat. Und dann wirft die gegnerische Mannschaft und wirft nicht weiter. Sondern kommt er nicht hin. Da gibt es ein Shirt, das ist ein Punkt. Und so versucht man halt über die Strecke diese Shirt zu sammeln. Und wer im Endeffekt die meisten Shirt hat, hat am wenigsten Werfer für die komplette Strecke gebraucht und hat dann gewonnen. Und so wird das dann im Endeffekt addiert. 4 Mannschaften, jede Mannschaft würde jetzt 2 Shirt gewinnen, dann haben wir im Endeffekt 8:0 gewonnen.
Spannend. Aber kann man sich das dann so vorstellen, dass dann ab dem Punkt gemessen wird, wo dann die Kugel auch stehen bleibt? Das heißt, ihr werft die los, die Kugel, und die hüpft ja wahrscheinlich ein paar Mal auch auf. Und irgendwo bleibt sie dann stehen. Und das ist dann der Punkt, der dann festgelegt wird, oder?
Genau, da wo der erste Werfer die Kugel hinwirft, von genau dem Punkt wirft dann der zweite Werfer wieder ab.
Da ist es aber
Und so wird
egal,
das.
ob er auf der Straße liegt oder ins Gras rutscht, oder?
Ja, der rutscht immer ins Gras. Also auf der Straße bleibt keine Kugel liegen. Die Straßen sind immer ein bisschen geneigt, damit auch das Regenwasser abfließen kann, schätze ich mal, dass das der Grund ist. Und so wirft man dann halt von der tieferen Stelle oder tieferen Seite der Straße, wirft man die Kugel an die höhere Seite und dann fällt die wieder zur tieferen Seite und dann fällt sie in den Graben oder ins Gras, im Gras bleibt sie liegen.
Okay. Und wie viel Technik ist da? Also du hast ja schon Technik vorhin erwähnt, aber Wie viel Technik ist dann jetzt da so bei so einem Wurf dabei? Also wie gehst du denn zum Beispiel auch so einen Wurf an? Und wie überlegst du dir jetzt, was jetzt auch der perfekte Wurf ist? Also was spielt da jetzt alles eine Rolle, wenn du jetzt an die Wurflinie gehst und den Ball loswirfst?
Also da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Es geht einmal darum, die Straßenbeschaffenheit. So wie eben schon gesagt, die Straße neigt sich immer zu einer Seite. Da muss man immer an der tieferen Seite anlaufen. Dann gibt es ja auch Kurven. Dann muss man gucken, ob man mit voller Kraft wirft oder ob man die Kraft ein bisschen zurücknimmt, damit die Kugel durch die Kurve durchläuft und nicht einfach geradeaus läuft in der Kurve. Und dann gibt es noch die Unterschiede der beiden Kugeln. Man kann bei der Holzkugel der Kugel einen kleinen Drall mitgeben, wenn man abwirft. Und so läuft die erstmal geradeaus, wo man hinwirft, und dann in die Richtung, wo man den Drall mitgibt. Das kann man mit der Gummikugel nicht. Die wirft man in die Richtung und dann läuft die. Und das kommt halt alles zusammen. Dann, wenn man in einer Kurve steht direkt, dann muss man vielleicht auch mal mit einem Schritt Anlauf die Kugel ganz sachte unten durch die Kurve werfen. Aber es gibt auch gerade Enden und dann nimmt man Anlauf. Und das ist auch von Werfer zu Werfer unterschiedlich. Einige, die nehmen 10 Meter Anlauf. Es gibt welche, die nehmen 20, 30 Meter Anlauf. Und jeder hat seinen eigenen Ablauf. Also es gibt keine zwei Wurstler, die anlaufen und werfen, die man sich anguckt, wo man sagt, die werfen genau gleich. Also jeder hat da seinen eigenen Stil.
Und vielleicht, um das sich jetzt auch mal so ein bisschen vor Augen führen zu können, über was für Weiten sprechen wir denn beim Boseln?
Ja, das ist auch wieder ganz unterschiedlich, wie die Straßenbegebenheiten sind, was das hergibt. Es gibt breite Straßen, da kann man natürlich weiterwerfen. Mhm. Es gibt schmale Straßen. Es gibt Spurrillen in den Straßen. Wenn man da reinwirft, dann läuft die Kugel natürlich länger, weil das wie in so einer Rinne ist, wie beim Kegeln, kann man sich das vorstellen. Also es gibt bei Straßen, wo man mit 100 Meter, 120 Meter Würfen einen weiten Wurf gemacht hat. Es gibt aber auch Straßen, wo man jeden Wurf im Schnitt bei 200, 250 Meter liegt. Also das ist alles ganz unterschiedlich.
Cool. Was war dein persönlicher Weitenrekord? Hast du den im Kopf?
Oh, das kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe mal in der Jugend bei den Einzelmeisterschaften habe ich mal so eine Rille getroffen, eine Spurrille, und da war ich bei 350, 400 Metern.
Wow.
Aber das sind so Würfe, die macht man einmal in 10 Jahren.
Ja, also so ein bisschen zu vergleichen mit einer 180 beim Dart, wenn man, sag ich mal, so Anfänger im Dart ist. So.
Genau, wenn man so Hobby-Dart-Spieler ist und mal eine 180 wird, ja. So kann man das vergleichen.
Ja, cool. Und jetzt hast du ja auch die beiden Kugeln angesprochen. Kann man dann praktisch auch bei jedem Wurf dann entscheiden, für welche Kugel man sich jetzt entscheidet, also welche man jetzt beim Werfen nimmt, oder ist das von Anfang an festgelegt?
Das ist von Anfang an festgelegt. Also es gibt ja vier Gruppen pro Mannschaft so rum. Und zwei Gruppen gehen mit der Holzkugel los und zwei Gruppen mit der Gummikugel. Hm. Und die Werfer, die in den Gruppen sind, die sind auch immer da. Also ich bin Holzwerfer und ich werfe auch immer Holz. Ich gehe jetzt nicht einen Tag in Gummi mit und dann wieder in Holz, sondern man wirft sich auf die Kugel ein, mit der man am liebsten werfen mag. Und dann geht man mit der Kugel auch los.
Jetzt haben wir bei uns in der Recherche auch gelesen, dass es ja auch das Klotschießen gibt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Klotschießen und dem Boseln?
Also Boseln ist die Straßendisziplin. Das ist das, was wir auch im Ligenspielbetrieb machen. Und dann gibt es bei uns noch die Feldkämpfe. Da gehört Klotschießen zu und die Hollandkugel. Klotschießen, das ist, ja, man hat einen Standkampf, gibt es da. Es wird ein Brett hingestellt, das wird um ein paar Grad angeneigt. Dann kommt ein Teppich vor. Auf diesen Teppich nimmt man Anlauf. Und dann springt man, landet auf dem Brett, und während man landet, nimmt man den Schwung mit und wirft die Kugel so weit, wie es geht. Und wer dann im Endeffekt die weiteste Weite hat, der ist halt der Beste. Und dann gibt es die Hollandkugel. Das ist wie das Busseln, nur auf dem Feld. Das ist eine etwas andere Kugel, die ist aus Holz und durchbohrt. Da ist Blei drin, damit die ein bisschen mehr Gewicht hat. Mhm. Und man wirft halt wie beim Busseln, nur auf dem Land. Und dann wirft man eine bestimmte Strecke. Und dann gibt es bei uns noch die Disziplin, das ist die Eisenkugel. Das ist, aus Irland kommt das, oder da ist das der Traditionssport. Und die Eisenkugel, die ist 28 Unzen schwer, das sind so ungefähr 800 Gramm. Das ist ein kleiner Eisenball, so 5, 6 Zentimeter Durchmesser. Und den wirft man auch auf der Straße. Und mit dem kann man noch sehr viel mehr drehen und den Drall mitgeben und die Kugel dahin laufen lassen, wo man will. Die ist aber auch sehr schwer zu werfen, weil die Kugel sehr klein ist und trotzdem viel Gewicht hat.
Total spannend, dass es da auch dann so viele verschiedene Disziplinen bei euch gibt. Ist es auch dann so, dass das alles dann bei euch in der Region immer mal wieder gespielt wird, also verschiedene Disziplinen? Oder ist es dann schon eher so, dass der Fokus auf dem Boseln liegt?
Also der Großteil ist Boseln, wo auch die meisten Wettkämpfe stattfinden, und die meisten, ja, sind Bosler, sage ich mal. Diese anderen Disziplinen sind Einzeldisziplinen im größten Teil. Da gibt es einzelne Werfer, die das machen. Das ist auch in der EM, also in einer Europameisterschaft, die war dieses Jahr bei uns in der Gegend. Da kommen aus Irland, aus Italien, aus den Niederlanden und aus Schleswig-Holstein. Von den Dachverbänden werden da immer Werfer gestellt und die kämpfen dann halt um den Europameistertitel. Und da ist das Bosseln jetzt, das normale Straßenbosseln, gar nicht so ein großes Thema. Da geht es eher um diese Eisenkugel, um die Hollandkugel und um das Flüchten oder Klotschießen.
Ich bin total angefixt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dani, aber
Ich bin auch angefixt.
ich finde es brutal spannend, jetzt gerade was über diese Sportart zu lernen, wo wir beide doch wirklich gar nichts davon wissen und das hört sich irgendwie richtig cool an. Aber ist es dann auch so, dass das in Ostfriesland auch so ein richtiges Erlebnis ist, wenn da so ein Bosel-Wettkampf ist? Also sind es bei euch auch wirklich so richtige Volksfeste?
Ja, also so ein Bosse-Kampf in der Saison ist tatsächlich immer ein Erlebnis, weil wir haben ganz viele Frauen, Kinder oder auch Ältere, die zu dem Zeitpunkt, wo wir boseln, nicht boseln müssen und die kommen dann mit und gucken. Wenn man dann auswärts einen Wettkampf hat und man muss mal so 30, 40 Kilometer fahren, dann nimmt man sich auch oft einen Bus mit und dann lässt man sich mit dem Bus hinbringen. Und wir haben 16 Werfer, die werfen müssen. Mit Auswechselwerfern sind wir so bei 20 bis 25. Und dann ist es auch teilweise so, dass noch 15 bis 20 Mitläufer bei uns mitkommen, die sich das angucken. Und dann hast du da auf einen Schlag so 80 bis 100 Leute auf der Straße stehen, weil ein Bosse-Wettkampf ist, die sich das alles angucken wollen.
Das heißt aber, wenn da ein Auto vorbeifährt, das denkt sich dann wahrscheinlich, ach, die Bosler schon wieder. Also ihr seid wahrscheinlich auch bekannt dafür. Wenn da eine Straßenbevölkerung ist, dann ist es im Gegensatz zu einer Großstadt keine Demonstration, sondern ein Bosel-Wettkampf.
Genau, und das siehst du auch, wenn man da mit dem Auto ankommt, dass die Leute zur Seite gehen, die Straße frei machen. Also der Straßenverkehr hat natürlich Vorrang. Dann wird abgewartet, bis das Auto durch ist. Aber wenn man jetzt den Start und die erste Mannschaft geht los, wenn man das bedenkt, da sind alle, die werfen und alle, die zugucken, ja auf einem Punkt. Wenn es dann losgeht, dann verteilt sich das, weil wir ja vier verschiedene kleine Gruppen gegeneinander haben. Dann verteilt sich das alles, aber am Start ist dann eigentlich immer die Hölle los.
Das heißt, es gibt aber schon so regionale Rivalitäten bei euch auch.
Ja, natürlich, das gibt's schon, aber das bezieht sich auch wirklich nur aufs Bosseln, auf den Wettkampf. Man hat immer Nachbarvereine, mit denen man ein Derby hat. Da freut man sich immer drauf und da ist man dann auch ein bisschen mehr angefixt und will auch was zeigen. Aber danach setzt man sich wieder zusammen, geht ins Vereinsheim. Dann wird von beiden Mannschaften ist entweder ein Mannschaftsführer oder einer ist auserkoren. Der stellt sich auf und spricht nochmal über den Wettkampf, wiederholt nochmal, was ist in welcher Gruppe passiert, wie ist der Wettkampf so abgelaufen. Und dann stehen alle der Mannschaft von demjenigen, der gerade gesprochen hat, stehen dann auf und dann beenden wir den Kampf immer mit dem gleichen Satz. Und zwar, ich mache das jetzt mal original auf Plattdeutsch. Ob uns Modesprog und uns Boselsport und Dreifach, Löchup und Floy, sagt derjenige, der gesprochen hat. Und alle, die aufgestanden sind, die Werfer, sagen dann Herut. Und das bedeutet so viel wie auf unsere Muttersprache und unseren Boselsport. Und dann ein Dreifach, Löchup ist halt ein, ja, unser Boselruf. Lüch ob und Floy herut. Und das macht der Gegner genauso wie wir, einmal zum Ende. Und dann setzen wir uns wieder hin und dann trinken wir vielleicht noch ein, zwei Bierchen und einen Schnaps oder man geht nach Hause.
Hey, mega, cool, dass wir hier so viele Insights von dir bekommen. Aber was uns noch interessiert, unterscheidet sich das Boseln jetzt in Ostfriesland irgendwie vom Boseln in Friesland oder vom Boseln aus einer anderen Region? Wird es auch in Niederlande gespielt? Ist es da anders? Gibt es da irgendwie regionale Unterschiede? Vielleicht auch was generell so die Regeln von dem Spiel angehen?
Ja, im größten Teil ist es überall gleich. Es gibt kleine regionale Unterschiede. Es ist bei uns ja alles festgelegt. Wir haben eine Satzung, also eine Spielordnung. Da ist genau festgelegt, wie man zu werfen hat, womit man zu werfen hat, welche Altersklassen mit welcher Kugel werfen. Das gibt es überall. Da sind kleine Unterschiede. Im Groben und Ganzen ist es aber alles übereinstimmend. Der Unterschied zu Niederlande, Irland und Italien ist, die haben einen anderen. Ja, so ein Traditionssport, was die ausmacht. So bei uns in Ostfriesland ist es tatsächlich das Klotschießen oder Flüchten. Das ist die ostfriesische Disziplin. In Niederlanden ist es der Hollandklot und in Irland ist es die Eisenkugel. Das sind diese Traditionssportarten, wofür die Länder dann bekannt sind. Und da sieht man auch bei der EM, bei den Disziplinen, dass zum Beispiel Ostfriesland beim Flüchten und Klotschießen sehr gut ist. Die Iren sind besser im Eisenkugelwerfen und die Holländer im Hollandkugelwerfen.
Aber es gibt dann zu allen Disziplinen jeweils eine EM.
Es gibt eine EM, wo drei Disziplinen gespielt werden. Also das Globschießen, die Eisenkugel und die Hollandkugel. Das sind die drei Disziplinen bei der EM.
Cool. Das finde ich voll schön, dass es so vereint wurde. Also, dass praktisch jede Traditionsdisziplin in einer, also in einer gebündelten EM dann seinen Platz gefunden hat, finde ich echt cool.
Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass nicht nur die Holländer in der Hollandkugel Reiter sind, sondern es kommen immer wieder Ostfriesen oder Schleswig-Holsteiner oder Iren, die in den Disziplinen auch gut sind und sich da immer mit zwischenmogeln.
Okay, aber tretet ihr dann als Ostfriesland auf oder als Deutschland bei einer EM?
Wir treten tatsächlich als FKV, das ist der Friesische Globschießerverband. Dann gibt es nochmal den schleswig-holsteinischen Boßlerverband und dann natürlich Irland, die Niederlande und Italien. Und Deutschland ist das einzige Land, was quasi in zwei große Verbände geteilt ist. Und diese beiden Verbände treten separat voneinander bei der EM an.
Das ist schon eine ultra krasse Besonderheit, wie ich finde, dass dann Deutschland nochmal in zwei unterschiedliche Teams, sage ich mal, aufgeteilt ist. Wie sieht es mit den Erfolgen aus? Wie erfolgreich sind die beiden deutschen Teams bei den Europameisterschaften?
Genaue Zahlen dazu kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, bei der letzten Heim-EM, also letztes Jahr bei uns, sind die Ostfriesen oder der Friesische Globschießerverband sehr gut aufgetreten, sehr viele gute Ergebnisse geleistet und auch den einen oder anderen Titel mit nach Hause genommen.
Cool. Aber sind auch noch andere Länder dabei? Also so Länder, die du jetzt nicht aufgezählt hast, oder sind es wirklich nur die, die du jetzt aufgezählt hast?
Es sind tatsächlich nur die, die ich aufgezählt habe. Also Deutschland mit zwei Verbänden, Italien, Irland und die Niederlande.
Gibt es da auch manchmal so Überlegungen oder Interessen von anderen Ländern oder so Anfragen?
Das kann ich gar nicht sagen, ob es sowas gibt.
Okay.
Ich weiß nur, dass in diesen Ländern halt der Bosse-Sport noch flächendeckend vertreten ist. Ob es jetzt in Frankreich noch Bosler gibt oder ob es in Spanien Bosler gibt, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht in dem Maße, dass es sich lohnen würde, dass man bei einer EM teilnimmt.
Was ja sicherlich auch spannend ist, ist ja so ein bisschen auf die Geschichte des Boselns zu schauen. Kannst du uns so ein bisschen was über die Ursprünge eures Sports erzählen?
Also früher, um, ich glaube, 1700, es heißt ja bei uns Klotschießen, das kommt von dem holländischen Wort Klumpen. Da war das, es gab ja noch nicht so große Bewaffnung, keine Waffen. Da hat man mit Klumpen aus Lehm den Gegner beworfen. Und deswegen ist es das Klotschießen. In Irland zum Beispiel, da gab es ja so Metallkugeln, Bleikugeln, die man geworfen hat. Deswegen werfen die mit der Eisenkugel. Davon kommt die Tradition und die ist dann halt immer weitergeführt, bis ein Sport raus wurde und dieser Sport dann jetzt bei uns ja, durchgeführt wird.
Man kann also sagen, aus einer Verteidigungsstrategie wurde dann ein Sport.
Ja, kann man so sagen, genau.
Ja, sehr spannend. Und würdest du sagen, dass euer Sport so ein bisschen in seiner eigenen Bubble lebt? Also zumindest kommt es jetzt so ein bisschen rüber, vor allem nach dem, was du jetzt auch alles erzählt hast. Also wir haben uns zum Beispiel die Frage gestellt, glaubst du, dass der Boselsport hier bei uns im Süden auch Anklang finden würde? Glaubst du, das wäre was, was man hier auch platzieren könnte?
Ich glaube, vom Vereinsleben her und von der Sportart an sich kann es überall in Deutschland gespielt werden. Was bei uns halt der Vorteil ist, sind die ländlichen Gegebenheiten. Wir haben Flachland, wir haben keine Berge, wir haben Strecken, die sind 3, 4 Kilometer lang, wo man einfach bosseln kann. Wenn man jetzt bei euch ist und am Berg hochwirft, dann macht man keine Meter und wenn man runterwirft, läuft die Kugel ja von alleine. Ich glaube, die Gegebenheiten sind gar nicht so gegeben, dass man das bei euch durchführen könnte. Aber das Prinzip Boseln und das Vereinsleben, was dahinter steckt, das kann, glaube ich, überall gemacht werden.
Und wie offen seid ihr auch bei euch im Sport, so gerade für Neulinge, die dann vielleicht auch das erste Mal auf Boseln stoßen und dann sagen, hey, wir würden das super gern mal ausprobieren. Wie läuft dann so eine Integration ab?
Also bei uns im Verein haben wir in den letzten Jahren viel Zuwachs bekommen von Leuten, die vorher noch nie geboselt haben. Es dauert natürlich, wenn jemand neu anfängt, dann hat er nicht sofort die Kenntnisse kann so werfen wie jemand, der das schon 25 Jahre macht. Wir versuchen die Leute aber immer mit aufzunehmen, auch werfen zu lassen in den Wettkämpfen. Und es sind auch ganz viele, die langjährig schon dabei sind, die unterstützen und auch mal sagen, abseits der Wettkampfzeiten, dass man sich mal auf die Straße stellt mit zwei, drei Leuten und denen mal ein bisschen Training gibt und unterstützt und erklärt, wie es funktioniert. Also das ist auch in jedem Verein so. Offen für Neulinge sind wir hier immer. Jeder, der hierher kommt und boseln möchte, der kann auch boseln und darf auch boseln. Und wir sind froh um jeden, der quasi mitmachen möchte.
Kannst du uns mal ein bisschen mehr noch über deinen Verein erzählen? Also wie läuft so das Vereinsleben ab und vielleicht auch in welcher Liga spielt ihr und wie viele Mannschaften habt ihr?
Wir haben um die 300 Mitglieder. Wir haben jetzt in der Männermannschaft, also wir haben eine Männermannschaft und zwei Frauenmannschaften der Klasse Frauen 1, Männer 1. Das ist nach Alter dann sortiert. Das geht bis von 18 bis 45 Jahre. Da haben wir zwei Mannschaften, also einmal unsere Männermannschaft in der zweithöchsten Liga und unsere Frauenmannschaft dann auch in der zweithöchsten Liga bei den Frauen. Die zweite Mannschaft wirft in der Kreisliga. Und dann haben wir noch Männer 2, das ist die ältere Klasse der Männer, und die Frauen 2 und Frauen 3. Auch immer die älteren Klassen, die werfen dann regional. Und das, was wir machen in der Bezirksliga, in der zweithöchsten Liga, ist überregional. Also fahren wir aus dem unserem Kreisverband hinaus auch mal Strecken von 40 Kilometern, bis wir zum nächsten Wettkampf da sind.
Okay, und gibt es dann irgendwie besondere Erfolge oder Momente, die du schon mit deinem Verein erlebt hast?
Ja, also als ich angefangen habe damals mit 17 oder 18 Jahren, da haben wir noch in der Kreisliga geworfen und da haben wir 3 Jahre in Folge den Meistertitel geholt. Danach sind wir dann aufgestiegen in die überregionale Liga und da haben wir jetzt in den letzten Jahren mit unserer Mannschaft, die tatsächlich auch schon seit über 10 Jahren mit dieser Besetzung zusammenwirkt, weil wir eine relativ junge Mannschaft sind. Da sind keine bei, die in die Altersklasse gehen, es kommen nur Jüngere nach. Und der größte Teil von uns ist tatsächlich seitdem zusammen, wirft zusammen und hat schon ein paar Meistertitel zusammen geholt.
Das ist ja sehr cool. Das heißt, ihr vertraut euch blind gegenseitig und könnt auch wegen der guten Konstanz wahrscheinlich noch ein paar Jährchen miteinander auskommen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir verstehen uns super untereinander. Wie gesagt, hier in Ostfriesland ist das so. Auch wenn das der Gegner ist auf der Straße, dann ist es danach im Vereinsheim dein Freund. Man versteht sich eigentlich unter allen und in der Mannschaft ist natürlich sehr wichtig, dass man sich versteht und das ist in den letzten Jahren, die Bindung untereinander ist echt gut geworden bei uns und wir hoffen, dass wir vielleicht noch einmal eine Liga aufsteigen können, dass wir in der höchsten Liga werfen können, aber wir haben ja auch noch ein paar Jahre zusammen, um das hinzubekommen.
Und wenn man dann in der höchsten Liga spielt, wie weit muss man dann für sogenannte Auswärtsspiele, so nenne ich es jetzt einfach mal, fahren? Also wie weit geht's da?
Die Strecke bleibt dann so die gleiche, dass man so bei 40, 50 Kilometern ist, vielleicht das weiteste, was man fährt. Wir sind auch relativ zentral. Es gibt natürlich Mannschaften, die sind dann im Westen ganz außen, die müssen dann zu einer Mannschaft im Osten ganz außen. Die haben dann mal Strecken von 100 Kilometern, die sie fahren müssen. Also für uns liegt das eigentlich sehr gut. Und es ist so, wenn man überregional wirft, das sind die höchsten 3 Ligen, dann sind die Entfernungen alle gleich. Es ist nicht, je höher man kommt, desto weiter muss man fahren, sondern sobald man überregional wirft, muss man halt die Strecken fahren, dass man alle Kreisverbände, die hier sind, abklappert.
Okay, das heißt, bei Frankfurt sagt man ja immer, die liegen im Herzen von Europa und brauchen zu den ganzen Fußballspielen nicht so weit. Und bei euch ist es dann mehr oder weniger im Herzen von Friesland bzw. Ostfriesland. Und das heißt, ihr braucht dann zu den ganzen Auswärtsspielen auch nicht lang, weil ihr da ja mitten an der Grenze zwischen Friesland und Ostfriesland seid, ne?
Genau, so ist das bei uns. Wir haben relativ kurze Strecken.
Sehr gut. Du hast das vorher schon gesagt, dass ihr sehr oft auch die Straßen dann benutzt während den Wettbewerben. Ist es beim Training genauso? Also wie oft trainiert ihr? Trainiert ihr auch auf den Straßen? Und wie organisiert ihr euch so generell im Verein?
Ja, das Training findet eigentlich in der Sommerpause sozusagen statt, zwischen Meisterschaft und der neuen Saison. Im Hochsommer, also ich würde mal sagen 2 Monate, bevor die neue Saison beginnt, dann fangen wir an. Dann treffen wir uns 1 bis 2 Mal wöchentlich auf unserer Heimstrecke, auf der Straße und werfen dann, je nachdem, wer da ist, machen wir Mannschaften. Wenn wir jetzt mit 8 Leuten sind, dann machen wir halt 2 Vierermannschaften und werfen dann gegeneinander eine bestimmte Strecke ab und dann trainieren wir. Und dann ist ja auch ein bisschen lockerer, wenn man dann mal einen Wurf nicht so gut hat. Dann kann man den noch anhalten, wirft den zurück und dann macht man den nochmal. Und natürlich auch für die Vereinsmitglieder, die neu sind bei uns, ist das immer gern gesehen, wenn sie wirklich so einen Mannschaftsbetrieb mal mitmachen können und nicht nur mit 1, 2 Leuten auf der Straße stehen und dann auch wirklich ganz mitwerfen können, obwohl sie die Leistung eigentlich noch nicht bringen können.
Marco, darf ich kurz fragen, wie alt du eigentlich bist?
Ich bin 29.
29. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist ja schon sehr, sehr lange dabei beim Boseln und hast ja auch erwähnt, dass es ja so ein Familientraditionsding ist, dass man da eben auch reinrutscht so. Aber jetzt ist es ja auch so, dass, sag ich mal, in der aktuellen Zeit, in der wir leben, ja die jungen Menschen vor allem, sage ich mal so, mehr so diese digitalen Freizeitaktivitäten bevorzugen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei euch in Ostfriesland auch so ist, aber ich persönlich habe auf jeden Fall schon so den Eindruck, dass es bei uns so ist. Wie schafft ihr das dann da auch, ja, den Boßelsport zu bewahren für die Zukunft? Also sagen wir mal auch den Nachwuchs da reinzuholen, also einfach die jungen Menschen für den Sport zu begeistern?
Also das ist in den letzten Jahren auch sehr gut geworden. Wir benutzen das, was du gerade sagtest, das digitale Medium. Es gibt sehr viele Vereine, also der größte Teil ist auf Instagram vertreten. Da werden Veranstaltungen geteilt. Da werden zu den Wettkämpfen, die am Wochenende sind, Vorberichte und danach Nachberichte gemacht, wie die Ergebnisse ausgegangen sind. Es wird immer Werbung gemacht, vor allem für die Jugend. Es gibt einige Vereine, die bieten das an, dass die einmal in der Woche so einen Schnuppertag machen, wo man dann hinkommen kann und sich das angucken kann und dann mal zusammen boßelt. Und so bekommt man dann den einen oder anderen doch dazu, dass sie boßeln möchten. Und je mehr das werden, man weiß mit Kindern, es spricht sich in der Schule rum, man geht boßeln, erzählt, wie cool das ist, so werden das halt immer mehr. Und so versuchen in den letzten Jahren tatsächlich alle Vereine, die Jugend zu fördern und das hinzubekommen, dass der Boßelsport nicht ausstirbt, sondern eher aufgebaut wird.
Okay, das heißt, in ein paar Jahren sehen wir dann schon den ersten Bosel-Livestream.
Ja, den ersten Bosel-Livestream gab es schon letztes Jahr. Cool. Und zwar die EM wurde gestreamt auf YouTube.
Schön.
Und da haben die riesen Kamera-Equipment aufgebaut und von verschiedenen Positionen das gefilmt. Und da konnte man dann live zuschauen.
Das heißt, man kann sagen, ihr schaut, dass ihr auch weiterhin euch weiterentwickelt, auch vielleicht noch ein bisschen moderner werdet, vielleicht auch so ein bisschen von der Geschichte weggeht und halt auch dann neue Interessensgruppen findet.
Ja, genau. Also das Boßeln bleibt nicht stehen, sondern es wird sich immer weiterentwickeln. Und die Zusammenarbeit mit den ausländischen Verbänden funktioniert auch sehr gut. Wenn in den Niederlanden die EM ist, dann reisen wir da auch hin und dann haben wir unsere Wettkampfathleten, die da teilnehmen. Und ja, bei uns ist das mit den Niederlanden halt sehr nah bei. Dann kann man auch mal hinfahren und sich das da vor Ort angucken, mal einen Tag. Und mal gucken, wie die Athleten da so sich beweisen.
Das ist schön. Was wünschst du dir persönlich für den Boßelsport für die Zukunft? Hast du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht? Weil ich habe schon das Gefühl, du bist dem Boßelsport sehr verbunden.
Ja, also ich wünsche mir für den Boßelsport auf jeden Fall, dass es nicht ausstirbt. Es ist seit Jahren ein Rückgang tatsächlich zu verzeichnen. Die Ligen sind auch geändert worden in den letzten Jahren, dass sehr viel weniger regionale Kreisligen sind, sondern eher der überregionale Sport dann angeboten wird, damit man einfach diesen Spielbetrieb noch hinbekommt, dass man eine Liga machen kann mit 10 Mannschaften und nicht mit 6 Mannschaften. Und dann über den ganzen Winter, dann hat man nur die Hälfte der Wettkämpfe, dann hat man irgendwann auch keinen Spaß mehr und geht da nicht hin. Das ist sehr gut angenommen worden. Und vor allem, dass das mit der Jugendförderung und der Digitalisierung, was jetzt im Moment läuft, alles bei uns, dass das alles gut angenommen wird und dass die Leute, die dahinter stehen, die es alles ehrenamtlich machen, da auch am Ball bleiben und die Unterstützung auch bekommen und das Lob bekommen, damit der Boßelsport nicht ausstirbt, sondern auch noch in 100 Jahren bestehen bleibt.
Marco, gegen Ende kommen wir uns immer zu unseren schnellen Fragen.
Ich bin bereit.
Okay, was war der kurioseste oder verrückteste Moment, den du jemals bei einem Boßelwettkampf erlebt hast?
Da würde ich sagen, da gibt es tatsächlich nicht einen Moment, sondern da gibt es viele Momente, weil Boßelwettkämpfe teilweise so spannend sind, dass man 2, 3 Würfe, bevor man über das Ziel ist und das Ergebnis klar steht, dass man da noch hinter ist und kurz davor ist zu verlieren, aber das Ruder dann noch rumreißt mit 2, 3 riesigen Würfen. Und wenn sowas stattfindet, das ist immer ein Erlebnis und da kann man auch nicht abwägen, was jetzt besser und was jetzt schlechter ist, weil die Spannung ist dann, es gibt einige, die wirklich da stehen an der Straßenkante und am Zittern sind, weil die so nervös sind, weil sie nicht wissen, ja, geht das jetzt gut aus oder nicht.
Gibt es besondere Wettkampforte, die du immer in Erinnerung behalten wirst, sei es wegen der Atmosphäre oder der Herausforderung?
Wettkampforte nicht. Es gibt einen Tag, an dem wir geworfen haben, da haben wir einen Pokalboßel gemacht. Und da waren wir noch in der Kreisebene sehr weit unten in den Ligen unterwegs. Da mussten wir gegen eine Mannschaft aus der ersten Liga werfen. Und dann haben wir zu Hause mit 5 Mannschaften geworfen, also Frauen, Männer und Jugend. Und mussten dann 3 von 5 Mannschaften mussten gewinnen, damit wir in die nächste Runde kommen. Und wir haben halt eine Mannschaft, die um ein paar Ligen höher spielt, haben wir dann mit 5:0 besiegt.
Stark. Und gibt es vielleicht auch irgendwie einen Streckenabschnitt, der sehr besonders oder sehr schwierig zu bespielen ist?
Also es ist ja immer in Kurven, es ist immer schwierig. Das ist auf jeder Strecke so. Wir sagen von unserer Bossestrecke immer, das ist die schönste Bossestrecke aus Frieslands, was auch viele Gegner uns unterschreiben würden. Wir haben eine anspruchsvolle Strecke mit Passagen, wo man Kraft haben muss, mit Passagen, wo man sehr präzise werfen muss. Wir haben einen sehr guten Fahrbahnbelag, das ist auch immer ein Problem. Und eigentlich der Ort, der am meisten Spaß macht zum Bosseln, ist tatsächlich unsere Heimstrecke hier in Holtgast.
Was war der merkwürdigste Ort, an dem du eine Boselkugel wieder herausholen musstest?
Der merkwürdigste Ort, würde ich mal sagen, das war so eine kleine Baumkrone. Dann wirft man von der Straße ab, trifft dann Bordstein, da fliegt die Kugel hoch und dann ist die auch mal schon auf Kopfhöhe irgendwo in einem Baum oder so, wo man sie dann wieder suchen muss. Das ist der, glaube ich, merkwürdigste Ort, den ich mal hatte. Da konnte ich wirklich im Stehen einmal nach oben greifen und die Kugel da rausholen.
Okay, wild. Und jetzt letzte Frage. Stell dir vor, es gäbe eine Hollywood-Verfilmung über den Boselsport. Wer würde dich spielen und wie würde der Titel heißen?
Ich glaube, eine Hollywood-Verfilmung, da wäre ich nicht der Richtige. Da gibt es andere Ikonen hier in der Gegend, die für so einen Film tatsächlich prädestiniert wären.
Es geht ja eher darum, welcher Schauspieler dich spielen soll. Also du wirst verfilmt zusammen mit deinem Boselsport. Es wird eine Doku über dich, Marco und der Boselsport in Ostfriesland.
Ich würde, glaube ich, mit Tom Cruise gehen.
Tom Cruise beim Boseln, das wäre geil.
Da wäre auch ein bisschen Spannung und ein paar coole Stunts dabei.
Und wie ist der Titel des Films?
Den Titel würde ich dann wählen: Lüch ob und Floy Herud. Das ist ja unser Spruch, den wir nach dem Bosseln immer sagen.
Sehr gut. Das ist doch ein schönes Ende, Marco.
Die Frage ist dann nur, ob es dann für Tom Cruise auch eine Mission Impossible wäre oder eine Mission Possible.
Genau.
Ja, cool. Das war wirklich ein schönes Ende. Lieber Marco, danke, dass du uns heute in deine Sportwelt des Boselns mit reingenommen hast. Ich glaube, wir haben wirklich viel erfahren und ich glaube, ich sage jetzt schon für viele so das Ähnliche, dass es so ist, dass es halt einfach ein Sport ist, der hier bei uns in der Region oder jetzt auch im restlichen Teil von Deutschland eher unbekannt ist. Und wir selbst sind auch darauf gestoßen, weil wir eben auf Insta ein cooles Video gesehen haben und waren wirklich total baff. Also ja, vielleicht auch an alle, die es noch nicht gesehen haben. Du hast ja die YouTube-EM erwähnt oder die EM, die per YouTube gestreamt wurde. Schaut auch da vielleicht mal vorbei. Macht euch ein Bild über Boseln. Sehr, sehr cool. Und vor allem, was ich sehr schön fand, war nicht nur, wie du so uns die Geschichte erzählt hast, du uns die grundlegenden Dinge und Techniken des Boselns beigebracht hast, sondern auch, wie du ja auch wirklich hervorgehoben hast, dass ja Boseln einerseits auch die Sportart ist, aber andererseits auch eben dieses Zusammenkommen, dieser soziale Charakter, den der Sport eben hat. Das ist auch was sehr, sehr Schönes und da hoffen wir, dass diese Tradition auch lange, lange noch fortleben wird. Und wir bedanken uns bei dir, dass du heute zu Gast im Beyond Sports Podcast warst. Wir danken auch unseren Zuhörern. Schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Marco, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Boseln in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Boseln. Die Bühne gehört dir.
Alle, die jetzt Lust auf Boseln bekommen haben, schaut euch gerne bei Instagram vom KBV Holtgast, so heißt unser Verein, die Instagram-Seite an. Wenn ihr der Instagram-Seite folgt, seht ihr auch ganz viele andere Boselvereine, die euch vorgeschlagen werden. Schaut da mal rein. Folgen kostet nichts, ein Like kostet auch nichts. Da unterstützt ihr die Vereine hier vor Ort. Schaut euch gerne auch auf YouTube. Da gibt es ganz viele spannende und interessante Videos über die EM 2024 in Neuherlinghersiel. Da kann man den Boselsport tatsächlich sehen, wie er von allen ausgeübt wird, egal ob da ein Ire ist oder ein Italiener oder ein Ostfriese. Ansonsten möchte ich euch auch gerne danken, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu präsentieren. Vielen Dank dafür. Ja, das denke ich war's.